Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um psychische Erkrankungen. Hallo und herzlich willkommen zu Lass mal schweigen.
Hi, ich bin die Jess.
Guten Tag, ich bin die Namenlose.
Lasst euch inspirieren.
Kurz trockenen Vortrag, nicht wahr?
Habt Spaß bei der Sache.
Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen. Und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlag und die Jess ohne diagnostiziertem Schlag ganz gut miteinander zurecht.
Und nehmt's nicht so ernst.
Einen wunderschönen guten Schlag alle miteinander.
Hallihallo, Hallöchen.
Ja.
Jetzt musst du dich zurückhalten, ne?
Es ist echt hart. Ich habe meinen wunderschönen, süßen neuen Kater auf meinem Schoß liegen. Und, warte mal. Er schnurrt. Er schnurrt einfach so herrlich. Und ich hoffe, ihr hört es nicht oder es stört euch nicht, weil es ist ja beruhigend, hat die Jess gerade schon gesagt.
Ist eine tolle Therapiemaßnahme, würde ich sagen.
Yes. Apropos Therapiemaßnahme, wir haben uns ein Thema rausgesucht, was ein bisschen härter ist.
Was mich ehrlich gesagt sehr interessiert, weil ich das absolut nicht kenne.
Und mich wird es richtig belasten, weil es in die Tiefenpsychologie geht.
Dann erzähl mal, worüber haben wir uns denn, worüber haben wir uns denn geeinigt, worüber wir denn sprechen werden?
So. Genau, wir suchen immer random Themen raus, die wir in unserem WhatsApp-Chat-Verlauf reinschreiben und dann sagt sie mir eine Zahl zwischen 1 und bla 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 und dann klicke ich das in der Suche hoch und dann ist es halt so, dann ist es eben so. Okay, also, es geht eigentlich nur um eine Art von Therapie, aber die ist eben verbunden mit Tiefenpsychologie und ich finde, alles, was mit Tiefenpsychologie zu tun hat, ist so, wir schaffen das, das schaffen wir.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also nochmal eben meine Sicht der Therapien. Es ist für mich bisher einfach immer nur so gewesen, das Typische, was man auch im Fernsehen sieht. Man trifft sich mit dem Psychologen, man setzt sich dann auf den altbekannten Stuhl oder auf die Liege und dann wird geredet. Ja, und was dann im Endeffekt dabei rumkommt, habe ich selbst noch nicht für mich erfahren dürfen, weil bei mir hat es bisher leider nicht viel gebracht. Aber unsere tolle Namenlose hier, die hat so einige Therapien ja schon durch, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ganz kurz angeschnitten und heute werden wir mal ein bisschen mehr darauf eingehen.
Boah, ich könnte jetzt einen richtig doofen Borderline-Witz raushauen. Thema angeschnitten, oh Gott.
Oh. Das ist wieder so richtig typisch, nimmt es nicht ganz. So ernst.
Ist so. Vor allem, wenn ich selber Borderline habe. Sorry for that. Also.
Jo.
Es geht ums Thema EMDR. Ich muss gerade mal googeln, was das tatsächlich heißt im Einzelnen. EMDR.
Ich wollte gerade fragen.
Definition. EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Oh Gott. Also es geht darum, dass man durch die Augenbewegung Erinnerungen wieder hochholt. Also das Blackout. Hier kommt direkt die Frage, ist EMDR gefährlich? Was steht da? Warte, ich muss drauf drücken. Ja.
Geil.
Warum macht man das? Warum macht das nicht jeder? So effektiv EMDR ist, so ist es falsch angewandt auch gefährlich, da EMDR nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie den Arzt, Apotheker, Spaß, auskommt. Zum Beispiel besteht die Gefahr einer Retraumatisierung. Ja, das kann natürlich sein. Also, wann wird es angewandt? Wann trifft der Zeitpunkt ein, wo eine Therapeutin sagt, wir machen jetzt EMDR? Bei meinem Bruder, der ist ja auch in Therapie, ist das lustigerweise schon passiert. Ich habe jahrelang dafür gebraucht, um dafür bereit zu sein. Aber weil halt meine Trauma eben und Traumata ausgelöst haben, dass ich ja jahrelange Blackouts habe. Also ich weiß ja, wie gesagt, meine Kindheit nicht ganz nur in Bruchstücken, also wirklich sehr wenig im Vergleich. Und deswegen wusste man nicht, was passiert da jetzt. Man hat das halt dann irgendwann, also als ich meine Therapeutin mehrere Jahre dann hatte, geahnt, okay, das könnte es gewesen sein und deswegen machen wir es jetzt dann doch mal, sie ist stark genug. Bei meinem Bruder zum Beispiel sind das so Sachen wie, wie habe ich mich dabei gefühlt? Der kann sich mehr erinnern, weil er zu dem Gefühl vielleicht ein kleines Trauma aus der Kindheit hat. Und dann hat man da erstmal nach dem Gefühl geguckt, um das zu ändern oder so. Aber nicht diese krasse Situation. Bei mir war es zum Beispiel der Missbrauch sexuell. Also man weiß eben nicht, ob es jetzt wirklich eine Vergewaltigung war oder nicht. Ich war 9 Jahre alt. Aber das war zum Beispiel so das erste EMDR, was bei mir gemacht wurde. Es geht so, dieses Eyes-Movement, also die Augenbewegung, die haben wir auch, wenn wir träumen. Also wenn man träumt, ich zeige es jetzt mal, der Jazz macht man so zack, 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 ne? Also rechts, links, rechts, links. Und das sieht man auch manchmal bei, wenn man sich mal ein Video anguckt von einem Träumenden unter den Augenlidern, ne? Dass sie so rattern, da. Das ist der Moment, wo die Gehirnhälften miteinander verknüpft werden. Und man sich dann erinnern kann oder halt eben die Bilder, also man hat ja die linke logische und die rechte kreative Seite, so rum ist das, glaube ich. Kleiner Fakt am Rande, wenn jemand zum Beispiel lügt und er denkt sich was Kreatives aus, guckt er, glaube ich, nach links auf die gegengesetzte Seite und wenn er was Logisches denkt, also wie es wirklich war, schaut er nach rechts dabei.
Mhm. Oh. Also das habe ich tatsächlich, ganz komische Sache, aber das habe ich bei The Mentalist damals, habe ich das in einer Sendung im Fernsehen, habe ich das damals mal gehört, dass sie nach rechts gucken sollen. Okay. Natürlich, kann natürlich auch sein, dass ne, im Fernsehen wird ja gerne mal auch mal anders erzählt. Nee,
kann auch sein, dass ich das gerade falsch gedingst habe, aber ihr versteht das Prinzip dahinter. Also,
genau, ja.
Ich kenne The Mentalist übrigens, eine total geile Serie. Das und Dexter sind einer meiner Lieblingsserien. Ja. Ah, ja.
Wir sind richtig kompatibel, wir beide. Oh. Und wieder so ein kleiner Fang. Oh, wir lernen uns ein bisschen mehr kennen.
Stimmt, genau. Ja. Ja, also auf jeden Fall, das führt dazu, dass der Kopf Dinge real projizieren kann, die er verdrängt hat. Es passiert bei Traumata oder anderem einzelnen Trauma oftmals, dass sich der Kopf falsche Gedanken dazu bildet, dass er noch irgendwelche Ideen hat, was passieren könnte. Dann hat er eine andere Situation, die aber zeitlich gar nicht damit zu tun hat oder irgendwie. Und dann erschafft sich der Kopf eine eigene Realität. Entweder er entflieht dem komplett, das heißt, man hat Blackouts, man kann sich gar nicht mehr erinnern, spaltet sich ab, oder man entwickelt eine Parallelidentität, Realität, Annahmen, Psychosen, ne? So entstehen diese Dinge ja dann. Mhm. So, und jetzt ist das eben so. Bei meinem Bruder wurde es so gemacht, indem er seine Hände auf die Schenkel gelegt wurde und rechts, links geklopft wurde. Ne? Also, dass dieser Intervall entsteht. Und das macht man bei Kindern meistens, weil die das vielleicht dann, dass es unbewusst einfacher passiert und dass sie dann so ein bisschen eben in dieses EMDR rutschen. Aber EMDR, dieses Augenbewegen, passiert am besten, indem du einen Finger nimmst, also der Therapeut, und den bewegt von rechts nach links und dir dann dich in die Situation holt und auf einmal, zack, siehst du Sachen. Du bist bei Bewusstsein, ne? Du kannst ja mit deinem Therapeuten reden. Der redet dann und fragt dich Sachen. Wie fühlst du dich jetzt? Was ist passiert? Jetzt stell dir vor, ne? Und das ist wichtig, beim EMDR werden Sachen meistens umgelenkt. Da wird gesagt, ich hatte zum Beispiel auch eine Situation, da wurde ich in einem Zimmer eingesperrt und mir hat keiner geholfen, obwohl es mir ganz schlecht ging. Und dann hieß es, jetzt stell dir vor, deine Mama kommt jetzt oder ich bin da als Therapeutin und ich öffne gerade die Tür, ich empfange dich ganz herzlich, ich nehme dich auf den Arm, du kannst aufhören zu weinen, wir gehen raus aus diesem Haus und so. Ne? Also umgeswitcht, sage ich jetzt mal sozusagen.
Okay, und also werden quasi neue Erinnerungen geschaffen oder was?
Ja, das Trauma wird aufgehoben, sozusagen.
Okay. Ja. Also das ist nicht nur, dass sie das Trauma rausholen und das war's, sondern die wollen das dann auch direkt bearbeiten.
Mhm. Also es geht so und so. Effektiv ist natürlich oder schön, wenn man es anders polen kann. Oder wenn man dem Menschen, wie bei mir zum Beispiel in dem Missbrauch, dann sagt, dass die Jungs, das waren mehrere, die das gemacht haben, die sind einfach dumm. Die haben selber Probleme gehabt, sodass ich da so ein bisschen diese Verzeihen-Annahme nehmen kann. Ich hasse Verzeihen. Verzeihen solchen Missgeburten, sorry for that. Verzeihen ist nicht. Ihr wirklich Karma soll euch einholen. Aber das Gefühl dazu zu verschaffen, dass man eine gewisse Annahme, dass vielleicht die Furcht ausbleibt oder die Panikattacken und sowas. Ja.
Okay. Oh. Ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Also das ist jetzt ja komisch, weil ich bin auch zeitgleich ein bisschen neugierig auf, wie wäre es bei mir? Weil bei mir ist halt auch so, ich habe nur Kindheitserinnerungen von ungefähr ab 12 Jahren. Was davor ist, ist nur ganz wenig, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, warum. Bis mein Mann kam, der sagt so Sachen, ja, er ist in Polen geboren und er erzählt mir dann Sachen, ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich das und das und das gemacht habe. Der ist aber mit ganz jungen Jahren, ist der nach Deutschland gezogen. Also kann er sich noch an ganz junge Jahre erinnern. Hm. Wo ich mir dann denke, wie geht denn das? Hm. Ne? Und erst da habe ich mich dann damit beschäftigt, bis du dann letztens kamst und mir dann erzählt hast, dass es da auch sowas gibt. Weil, ne, wie gesagt, für mich gibt es nur dieses Quatschen und das war's. Ja. Magie quasi. Ja, ne? Lustig. Wenn du dann den richtigen Therapeuten hast, dann holst du vielleicht so einiges raus, aber ein Therapeut kann ja nicht immer alles.
Ja. Also ne? Ich habe
manchmal auch den... Entschuldigung.
Nee, ich wollte nur sagen, ich finde das auch immer total heiß. Also natürlich werden jetzt auch viele sagen, ich kann mich auch viel nicht dran erinnern oder sowas, aber man erschreckt sich selber, wenn man hört, dass manche Menschen sich mehr erinnern kann und man halt wirklich aber dann mit dem Gefühl verbunden auch weiß, es ist tatsächlich was passiert bei mir damals oder mehrere kleine Sachen, die sich zu einem großen angestaut haben, sodass meine Kindheit mehr schwarz ist als die anderen, also vom Blackout her, ja.
Mhm. Boah, ey. Dann fragt man sich natürlich so direkt, ja, was hat die Frau dazu bewogen, ne, das überhaupt mal zu testen? Wie kamst du dazu? Hat das irgendein Therapeut einfach empfohlen und hat dann gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach? Oder hast du selber irgendwann mal gedacht, okay, ich recherchiere jetzt einfach mal, weil du bist ja auch so ein Recherchiertyp.
Nee, mir
meine... Hast du das dann selbst gesagt?
Meine Therapeutin hat mir das angeboten, weil, also es war am Anfang so, Katze, oh, ich glaube, der will raus. Damn. Meine Therapeutin hat gesagt... Weil ich am Anfang dachte, ich habe einen Alkoholiker als Papa gehabt, ja, das läge daran. Und das haben wir auch erstmal mit den ersten Therapeuten, die ich hatte, so besprochen. Und ich habe darüber erzählt und so. Und ich dachte immer, das ist es, dass mein Papa irgendwas mit mir gemacht hat. Und meine Mama hat aber immer gesagt, du warst die größte Liebe deines Vaters. Der hätte dir selbst, er hat allen anderen wehgetan, was angetan, aber dir hätte der nie was gemacht. Und dann dachte man immer, und dann irgendwann kam tatsächlich einer daher. Und zwar meine Therapeutin und hat gesagt, daran wird es nicht liegen. Das liegt an der Familie, wo du lange, über viele Jahre täglich deine Zeit verbracht hast. Und das war nicht meine Mutter und nicht mein Vater. Und dann erstmal auf den Trichter zu kommen, okay, die anderen haben was gemacht, aber das war doch eigentlich, ne, mein Kopf, wirklich, die haben mich ja auch manipuliert ohne Ende. Mein Kopf dachte, das war doch eigentlich ganz okay, klar, die Kinder haben mich geschlagen, mir die Nase gebrochen, keine Ahnung was, aber das passiert ja mal. So hatte ich mein Gedanke dazu, ne? Mhm. Ich habe gelitten, ich wurde eingesperrt, geschimpft und sowas, ja, so dass ich geschlagen wurde, dass ich misshandelt wurde oder dass ich sexuell so, das war ja gar nicht da. Aber meine Therapeutin hat ja, also es war nicht in meinem Kopf, ne? Meine Therapeutin hat dann aber gesagt, da muss wirklich phasenweise, ich hab mega Angst vor kalten Kellerböden oder sowas zum Beispiel, ne? Und habe auch Albträume von Parkhäusern, wo ich auf Boden geschlagen werde oder wo halt eben Kinderköpfe rollen. Also ganz so, wo man sich dann denkt, okay, es gibt manche Sachen, die kannst du nicht googeln und schauen, was ist jetzt dein Traumdeutung, sondern das sind wirklich Dinge, die wiederkehrend kommen und da hat es dann auch irgendwas mit zu tun. Also haben wir da zumindest, also ich hatte 2 EMDR-Sitzungen bisher, weil das ist echt für mich, das ist
hart, ne?
Ja, also.
Wie lange muss man das dann erstmal für sich verarbeiten, wenn man das dann so rausfindet? Weil das ist ja, man ist ja wahrscheinlich total erschrocken von sich selbst, oder?
Ja, man denkt erstmal, oh mein Gott, wer bin ich eigentlich? Worauf habe ich mich aufgebaut? Es hätte ganz anders sein können, wenn ich es vorher gewusst hätte. Und dann zu sagen, ey, Akzeptanz, es ist gut. Du weißt es jetzt, es gehört zu dir, du hast schon immer was geahnt. Ich konnte zum Beispiel, ich konnte es mir nicht bewusst klar machen, aber ich habe zum Beispiel Nachrichten, ich konnte nie Nachrichten hören, weil es so oft eine Zeit lang was darum ging, eine Frau wurde verfolgt, misshandelt, vergewaltigt oder irgendwas. Ich habe sofort Panikattacken bekommen, aber keiner wusste warum. Wir dachten, okay, das sind die Zwänge, okay. Das ist die psychische Sensibilität, deswegen kann sie keine Nachrichten hören. Bei jedem, bei dem ich mitgefahren bin, musste alles ausgeschaltet werden und sowas. Weißt du, wie ich meine, Nachrichten? Krass. Ja, und das ja, und dann am Ende war mir so, ach klar, deswegen, ach ja, klar, deswegen. Und das hat mir geholfen, es eher anzunehmen, als zu sagen, was ist mit mir passiert, ich bin voll ekelhaft und sowas. Ne? Aber dafür ist dieser Aufbau vorher so wichtig. Deswegen sage ich, man kann bei solchen Themen das auch erst nach einer Zeit machen und nicht sofort, weil man muss stabil sein.
Ja, okay. Und jemanden haben, wo man stabil bleiben kann.
Ja. Und der einen im Notfall
abfängt. Also ganz ehrlich, ja. Weil das hätte ich bei meinem damaligen, ich weiß gar nicht, ob mein Therapeut das überhaupt angeboten hätte, aber ich glaube wahrscheinlich nicht, weil der war ja überhaupt nicht mal in der Lage zuzuhören. Aber stell dir mal vor, der würde das machen. Und ich hätte irgendwelche Traumatas rausgeholt. Und der kann mich noch nicht mal auffangen. Ich wäre wahrscheinlich lachend in die Kreissäge gerannt oder so, vor lauter Schock.
Mhm.
Weil der wäre gar nicht dazu in der Lage gewesen, mich festzuhalten, mich wieder auf den Boden zu holen oder mich zu beruhigen oder irgendwas zu tun.
Ja, vor allem wärst du nicht in der Lage gewesen, emotional in Verbindung mit ihm zu treten, weil noch gar nichts da ist, ne?
Nee, also, nee, ja, genau.
Ja. Oh, krass war, muss ich noch dazu sagen, bei der anderen EMDR-Sitzung, wo es aber um ich wurde damals in ein Bett gelegt, was mir viel zu klein war, also mit 9 Jahren im Kinderbett schlafen oder also Babybett und sowas. Also ein bisschen, die waren am Arsch einfach. Und dann habe ich mir halt gewünscht, weil ich nicht einschlafen kann und so Albträume habe, haben wir das mal bearbeitet mit so einem EMDR. Und da war ein Praktikant dabei. Und dann sagt sie so, darf ich den Praktikant hier hinstellen? Der guckt sich das nur an. Sag ich, ja, der soll bitte hinter meinem Rücken stehen. Ja, aber dann sieht er ja gar nicht, was mit ihm passiert. Sag ich, ich kann nicht eine Trauma-EMDR-Sitzung machen, während ein Praktikant mit seinem Stift und seinem Block vor mir steht und mir zuguckt. Also.
Aber hat er dann hinter dir gestanden oder ist er dann komplett rausgegangen?
Er hat hinter mir gestanden und ich habe das dahingehend bearbeitet, dass ich weiß, dass ich die Hilfe, die ich gebraucht hätte, mir dann selber geben muss.
Krass.
Aber das ist zum Beispiel auch ein anderes Thema mit dem inneren Kind. Das funktioniert super schön, die ist super süß, die kleine Namenlose.
Die ist super süß, die kleine. Ja, wenigstens kannst du das über dich selbst behaupten, ne? Das ist ja schon mal etwas. Krass. Ja, das Thema, das ist ja sowieso schon so ein hartes Thema eigentlich, weil, hatte ich ja schon mal gesagt, es gibt ja so viele Art und Weisen von Therapien und Therapeuten und bis man ja überhaupt irgendetwas gefunden hat, da sind wir ja quasi wie bei dem Thema mit den Tabletten. Ne? Man sucht 1000 Jahre lang nach den richtigen Tabletten für einen oder nach der richtigen Antibabypille oder was weiß ich. Ne? Genauso ist es ja auch bei dem Therapeuten, dass man einfach so den einen finden muss. Man muss den Therapeuten oder die Therapeutin finden. Naja, oder die Klinik oder sonst irgendwas.
Jetzt machst du den Leuten aber ein bisschen Angst, weil den Therapeuten, da musst du richtig Glück haben. Und zur Heilung brauchst du auch einen guten Therapeuten, aber nicht den Druck dahinter haben, bitte den Therapeuten zu finden, weil es gibt so unfassbar viele Therapeuten, nur den Therapeuten für sich, mit dem man arbeiten kann. Und davon gibt es mehrere. Also man darf keine Angst haben, dass es nur einen gäbe, den man irgendwie suchen muss, wie den perfekten Partner fürs Leben. Es gibt viele gute Therapeuten, man muss nur erstmal herausfinden, welche Art von Therapie und welche Art von Mensch man braucht. Zum Beispiel, meine Mama hat mega Angst vor Männern. Meine Mama ist auch hochtraumatisiert mit Männern. Die hat so ein bisschen die Story, wie du nur, bei ihr waren es nicht, wie lange war es bei dir? 4 Jahre oder sowas?
Ja.
Sondern 9 Jahre mit einem hochgradigen Straftäter und Alkoholiker und Psycho-Narzisst, Borderline, Persönlichkeitsstörung, anderes Thema irgendwann. Aber bei ihr war das zum Beispiel so, sie hat gesagt, ich kann nicht mit einem Mann arbeiten, ich kann nicht einem Mann erzählen, dass ich da missbraucht oder auch so Geschichten. Ne? Der nimmt mich ja nicht ernst und dann wird der laut und dann macht er mir Angst. So, ne? Dann hatte ich in der Klinik einen Professor, der Leiter der Klinik, mit dem ich zum Beispiel selber gar nicht so gut klarkomme, weil der so ein bisschen autoritär ist, so, ne? Und ich bin ja selber so. Und sind ein, zwei Mal ineinander geraten. Aber der hat gesagt, wissen Sie was? Schicken Sie Ihre Mutter zu mir oder zu meiner Frau. Wir machen das schon. Wenn sie mit einer Frau arbeiten kann, soll sie mit meiner Frau arbeiten. Die ist zwar nicht mehr die fabriziert nicht mehr, wollte ich gerade sagen. Die praktiziert nicht mehr. Oh Gott, praktiziert, danke.
Praktiziert, ja.
Wenn nicht, dann mache ich es und so. Ne? So, und jetzt ist meine Mama da hingegangen und konnte mit dem super reden, kam mit dem super klar. Und die liebt diesen Mann. Die liebt den.
Und ich, ja, guck mal.
Ja, und ich dachte mir, krass. Also, ne, es ist individuell und das Gefühl in dem Moment muss stimmen. So, jetzt will der Kater raus. Du kannst ja vielleicht gerade mal kurz ein, zwei Sätze erzählen, die, wo ich nicht mit... Moment.
Ja, also kann ich jetzt quasi alles Mögliche aus dem Geheimratseckchen quasi erzählen. Aber theoretisch gesehen, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja schlechte Erfahrungen mit meinem Therapeuten gehabt. Andere haben wieder gute Erfahrungen mit dem Therapeuten gehabt, weil es einfach gut gepasst hat. Bei mir hat es nicht... Ich bin halt eine sehr aufgeweckte Person. Ich bin sehr offen. Ich rede über alles. Aber ich bin auch so eine, wenn ich ja sage, also, ne, hör mal, Jess, geht's dir gut? Ja, ich meine aber nein. Ne? Und das muss ein Therapeut irgendwie aus mir herauskitzeln, dass ich da die Wahrheit sage. Und dass ich zum Beispiel einfach auch mit irgendwelchen Geschichten auspacke, weil ich habe ich glaube ich schon mal erwähnt, bei meinem Therapeuten habe ich Geschichten ausgepackt, die habe ich dann überdramatisiert, damit der sich denkt so, oh ja, das ist der Grund für alles. Das ist es gewesen und sie sind geheilt und alles ist wieder gut. Weil ich einfach nur hören wollte, es ist alles in Ordnung bei ihnen. Aber er hat mich auch nie wirklich gefragt, wie geht's ihnen eigentlich? Der hat mich eigentlich nur gefragt, so, was gibt's denn heute? Was haben sie heute zu erzählen? So total gelangweilt und das war ja einfach nichts für mich. Und da ist natürlich die Frage an euch alle da draußen, wie sehen eure Erfahrungen dabei aus? Habt ihr auch schon mal Erfahrungen mit dem falschen Therapeuten gemacht? Seid ihr noch auf der Suche? Habt ihr euren Therapeuten schon gefunden? So wie bei unserer Namenlosen, die ja auch schon Erfolg mit ihren Therapeuten hatte. Oder sagt ihr euch, ja, nee, vielleicht heute, vielleicht morgen. Weil das wäre eigentlich nicht der richtige Weg, oder?
Ja, das stimmt. du hast mir doch mal von dem Therapeuten erzählt, der so fast eingeschlafen ist, ne?
Ja, von dem habe ich gerade erzählt, ja.
Genau. Und mir ist gerade, du kannst mich hassen für den Gedanke, aber mir ist gerade der Gedanke gekommen, vielleicht wollte dich damit provozieren und dir klar machen, bis hierhin und nicht weiter und das, was du erzählst, auf Stillstand, weil du musst in der Ruhe zu dir finden und nicht profilieren und erzählen und groß machen.
Hass mich nicht, hass mich nicht.
Nee, aber tatsächlich, so habe ich nie gedacht. Aber er hat es mir auch nie gesagt.
Ja, das müssen die ja nicht. Das muss ja in dir nur eine Reaktion auslösen.
Ja, indem ich wütend werde.
Ja, aber vielleicht, guck mal, stell dir mal vor, das ist ein psychologischer Prozess, den man in dem Moment nicht checkt. Oh mein Gott.
Ich bin gelangweilt.
Das denkst du vielleicht.
Ja, nee, also ganz ehrlich, der war auch schon so ein alter Mann. Vielleicht war, der hatte einige Operationen vor sich gehabt, also hinter sich gehabt, so. Vielleicht lag es da, also, nee, ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Nee, ach, davor.
Guck mal, ich schwöre, genau an diesem Gefühl müssten wir jetzt ansetzen, Jess.
Nein.
Was passiert? Nee, sag nur mal, gib mir drei Wörter.
Weiß ich gar nicht, das ist alles gerade so
ein... Ja, das ist dir zu viel, das ist dir gerade, das geht zu tief. Gib mir drei Wörter, komm, mach das jetzt.
Angst, Schock, Unglaublichkeit, Ungläubigkeit, so.
Ja, und das ist es. Mein erster Gedanke war auch Intoleranz. Mein zweiter Gedanke war deine Mama, die dir nicht zuhört und die dir sagt, du schaffst es nicht. Und dann kommt so ein Deppes daher, zu dem du extra kommst und Hilfe sagst, untraumatisiert, und dann hört der dir nicht zu. Der sagt dir im Endeffekt durch seine Gestik, das, was du bist, interessiert mich einen Scheiß. Oh mein Gott, Jess.
Wenn ihr jetzt diesen Augenkontakt sehen könntet, ne?
Ich weiß gar nicht, was machst du?
Ich hab Angst. Ja, ich bin am Rattern. Ich bin echt am Rattern, aber das muss ich erstmal jetzt mal sacken lassen.
Ja, ist ja nicht verkehrt. Können wir so machen. Und dann
machen wir das jetzt.
Können wir jetzt auch nach diesem tiefen Gespräch uns verabschieden, weil das saß jetzt für uns beide. Ich habe mich auch gerade weggebeamt, aber das können wir auch nochmal besprechen. Das war, ja.
Jo.
Krass.
Alles klar. Schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Genau. Ihr merkt schon, ein bisschen angespannte Situation. Damit gehen wir raus. Wir lassen euch damit jetzt auch alleine, aber fühlt mal rein und das nächste Mal sind wir ja wieder da. Also, ihr Schneggels.
Ja.
Wir sagen Tschaußenhausen.
Ciao mit V, tschö mit Ö. Bis bald, Rian. Und du
bist gut genug.
Genug.